Guten Morgen, liebe Gemeinde, liebe Gäste, Zuhörer. Ich freue mich, dass wir heute Morgen gemeinsam wieder in Gottes Wort schauen dürfen und dass wir heute in unserer Predigtreihe über Josef aus dem ersten Buch Mose fortfahren dürfen und gemeinsam das nächste Kapitel anschauen. Bevor wir mit unserem Text, mit dem Kapitel starten, das wir heute lesen werden, möchte ich euch ein Szenario beschreiben von zwei biblischen Geschichten, die miteinander durch diese Beschreibung verknüpft werden sollten. Und zwar, wenn ihr an folgende biblische Begebenheit denkt. Drei Männer befinden sich in einem staatlichen Gericht, das über sie verhängt wurde, und sie wurden verurteilt. Von diesen drei Männern haben zwei davon es verdient, in dieser Situation zu sein. Sie empfangen das, was sie für ihre Taten in gerechter Weise bekommen sollten. Einer von diesen drei ist in derselben Situation, hat aber nichts falsch gemacht und ist zu Unrecht an diesem Ort. Von diesen drei Männern, obwohl sie alle in dieser gleichen Situation sind, erhält einer das Versprechen und die Zusage von dem einen, der nichts Falsches gemacht hat, dass er Leben zu erwarten hat. Und der andere von den drei, der, obwohl auch er schuldig ist, empfängt ewige Strafe und wird seinem Gericht übergeben. Welche biblische Geschichte fällt euch dazu ein? Es sind zwei biblische Geschichten, die genau auf diese Beschreibung zutreffen. Die eine Situation finden wir in den Evangelien, als Jesus Christus als der eine Gerechte neben zwei schuldigen Verbrechern am Kreuz hängt, obwohl er nichts Falsches getan hat. Und einer von diesen drei enthält durch Jesus das Versprechen und die Zusage, ins Paradies zu kommen, Leben zu empfangen. Der andere wird seinem Gericht übergeben. Aber es gibt noch eine weitere Geschichte, die exakt zu diesen Beschreibungen zutrifft. Und die finden wir in unserer Geschichte im ersten Buch Mose. Und diesen Text wollen wir heute, dieses Kapitel wollen wir heute miteinander anschauen. Und zwar sind wir heute in 1. Mose Kapitel 40 angekommen. Und ich möchte uns diesen Text, bevor wir gleich beten, einmal vorlesen, um damit vertrauter zu werden, wenn wir dann diese Wahrheiten des Evangeliums über Sünde, Schuld, über Gnade und Gericht, über Vergebung und Hinrichtung gemeinsam auch in diesem Kapitel entdecken wollen. Ich lese vor aus 1. Mose Kapitel 40. Und es geschah nach diesen Dingen, da versündigten sich der Mundschenk des Königs von Ägypten und der Bäcker gegen ihren Herrn, den König von Ägypten. Und der Pharao wurde sehr zornig über seine beiden Hofbeamten, über den Obersten der Mundschenken und über den Obersten der Bäcker. Und er setzte sie in Gewahrsam in das Haus des Obersten der Leibwache ins Gefängnis an den Ort, wo Josef gefangen lag. Und der Oberste der Leibwache stellte ihnen Josef zur Seite, und er diente ihnen, und sie waren eine Zeit lang in Gewahrsam. Und sie hatten beide einen Traum, jeder seinen Traum in einer Nacht, jeder nach der Deutung seines Traumes, der Mundschenk und der Bäcker des Königs von Ägypten, die im Gefängnis gefangen lagen. Und Josef kam am Morgen zu ihnen und sah sie, und siehe, sie waren missmutig. Und er fragte die Hofbeamten des Pharaos, die mit ihm im Haus seines Herrn in Gewahrsam waren, und sprach: Warum sind eure Angesichter heute so trübe? Und sie sprachen zu ihm: Wir haben einen Traum gehabt, und da ist niemand, der ihn deutet. Und Josef sprach zu ihnen: Sind die Deutungen nicht Gottes? Erzählt mir doch. Da erzählte der Oberste der Mundschenken Josef seinen Traum und sprach zu ihm: In meinem Traum, siehe, da war ein Weinstock vor mir, und an dem Weinstock drei Reben. Und so wie er Knospen trieb, schoss seine Blüte auf, seine Traubenkämme reiften zu Trauben. Und der Becher des Pharaos war in meiner Hand, und ich nahm die Trauben und presste sie aus in den Becher des Pharaos und gab den Becher in die Hand des Pharaos. Und Josef sprach zu ihm: Dies ist seine Deutung. Die drei Reben sind drei Tage. In noch drei Tagen wird der Pharao dein Haupt erheben und dich wieder in deine Stelle einsetzen. Und du wirst den Becher des Pharaos in seine Hand geben, nach der früheren Weise, als du sein Mundschenk warst. Aber erinnere dich an mich, wenn es dir gut geht, und erweise doch Güte an mir und erwähne mich beim Pharao und bring mich aus diesem Haus heraus. Denn gestohlen bin ich aus dem Land der Hebräer, und auch hier habe ich gar nichts getan, dass sie mich in den Kerker gesetzt haben. Und der Oberste der Bäcker sah, dass er gut gedeutet hatte, und er sprach zu Josef: Auch ich sah in meinem Traum, und siehe, drei Körbe mit Weißbrot waren auf meinem Kopf. Und im obersten Korb allerlei Esswaren für den Pharao, Backwerk, und die Vögel fraßen sie aus dem Korb auf meinem Kopf weg. Und Josef antwortete und sprach: Dies ist seine Deutung. Die drei Körbe sind drei Tage. In noch drei Tagen wird der Pharao dein Haupt erheben und dich an ein Holz hängen, und die Vögel werden dein Fleisch von dir wegfressen. Und es geschah am dritten Tag, dem Geburtstag des Pharaos, da machte er allen seinen Knechten ein Festmahl. Und er erhob das Haupt des Obersten der Mundschenken und das Haupt des Obersten der Bäcker unter seinen Knechten. Und er setzte den Obersten der Mundschenken wieder in sein Schenkamt, dass er den Becher in die Hand des Pharaos gab. Und den Obersten der Bäcker ließ er hängen, so wie Josef ihnen gedeutet hatte. Aber der Oberste der Mundschenken dachte nicht mehr an Josef und vergaß ihn. Ich möchte euch einladen, nochmal aufzustehen und dass wir Gott bitten, dass er durch sein Wort zu uns redet. Jesus Christus, ich danke dir für deine Botschaft, deine Wahrheit, deine Offenbarung, Herr. Danke, dass wir die ganze Schrift haben, die von dir Zeugnis gibt. Danke, dass du es nicht hier in 1. Mose belassen hast, sondern dass du in deinem Wort erklärst, was du uns heute von dieser Begebenheit zu sagen hast. Und ich bitte dich, Herr, dass diese Grundwahrheiten, die wir hier finden, diese Grundwahrheiten über das Evangelium, uns neu in diese Dankbarkeit und Freude führen, dass wir durch dich freigesprochen sind, dass wir durch dich begnadigt sind, obwohl wir Sünder sind, Herr. Hebt es bitte heute, dass dein Erlösungswerk groß gemacht wird. Amen. Der Abschnitt, den wir gerade durchgelesen haben, beginnt in seinen ersten vier Versen, was seinen ersten Punkt beinhaltet, mit einigen Parallelen zu dem letzten Kapitel, das wir in der Geschichte Josefs betrachtet haben. Das Kapitel 39 endete damit und beinhaltete, dass Josef, obwohl er nichts Unrechtes getan hatte, obwohl er der täglichen, wiederholten, handgreiflichen Versuchung von der Frau Potiphas widerstanden hatte, durch falsche Zeugen ins Gefängnis gebracht wurde. Josef, der eine Gerechte in der Geschichte, der das tat, was eigentlich alle tun sollten, als einziger, litt und erlebte trotzdem die Konsequenz eines Verbrechers, obwohl er schuldlos war. Und das Kapitel 40 beginnt eben damit, dass wir hier auch Menschen finden, die ins Gefängnis gebracht werden. Und dass die Menschen hier ins Gefängnis gebracht werden, weil, so heißt in Vers 2, der Pharao sehr zornig über seine beiden Hofbeamten wurden. So wie auch Potiphar sehr zornig wurde, als er erfuhr, was seine Frau ihm schilderte und welche Konsequenz er über Josef verhängen musste. Aber mit dieser Gemeinsamkeit, dass diese zwei Männer jetzt an den gleichen Ort kommen als Straftäter, an dem Josef war, gibt es doch einen entscheidenden Unterschied. Sie beide waren tatsächlich schuldig. Sie hatten es verdient, diese staatliche Konsequenz für ihre Handeln zu erleben. Vers 1 in Kapitel 40 macht es klar deutlich, indem es dort heißt: Es geschah nach diesen Dingen, da versündigten sich der Mundscheck des Königs von Ägypten und der Bäcker gegen ihren Herrn, den König von Ägypten. Josef hatte immer wieder betont: Wie soll ich gegen Gott sündigen und so eine Bosheit haben? Er wollte es nicht tun. Wir sehen hier von dem Bäcker und dem Mundscheck, dass sie das taten. Sie übertraten ein Gesetz, eine Vorschrift, die der Pharao ihnen gegeben hat, etwas, was sie nicht tun durften oder etwas, was sie auf keinen Fall unterlassen sollten. Und dieses Gesetz übertraten sie und damit sündigten sie, verschuldeten sich gegenüber ihrem Herrn, gegenüber dem Pharao. Es wird nicht beschrieben, was sie taten, was genau das Problem war, aber durch diesen Begriff, den die Bibel verwendet, dass sie sündigten, wird deutlich, dass sie ein Gesetz übertreten haben, eine Vorschrift, die sie eigentlich erfüllen und einhalten sollten. Und jetzt kommen sie eben an genau diesen Ort ins Gefängnis, Vers 3, am Ende heißt es ins Gefängnis, an den Ort, wo Josef gefangen lag. Sie alle drei befanden sich an exakt dem gleichen Gefängnis, eben für die Hofbeamten, die sich, sag ich mal, als Staatsdiener verschuldeten. Sie alle befanden sich an dem gleichen Ort. Zwei, weil sie es verdient haben, und der eine, obwohl er es nicht verdient hat. Josef, so wie es am Ende von Kapitel 39 hieß, dem der Oberste des Gefängnisses alle Gefangenen übergab, und sie quasi in der Hand Josefs waren, so wurden auch diese zwei Gefangenen, der Mundschenk und der Bäcker, Josef übergeben. Und dann heißt es in Vers 4, der Oberste der Leibwache stellte ihnen Josef zur Seite und er diente ihnen und sie waren eine Zeit lang in Gewahrsam. Also es war nicht nur so, dass Josef als der Unschuldige jetzt an dem gleichen Ort war, sondern er war eigentlich noch unter ihnen. Er musste nämlich als Gefangener den anderen Gefangenen dienen. Also er war der, der den Gefangenen noch einen Gefallen tun musste, obwohl er selber auch zu Unrecht verurteilt war. Das ist die Einleitung, die erste Hinführung, diese ersten vier Verse. Josef bekommt zwei Mitgefangene, zwei schuldige Verbrecher. Die Geschichte geht in den Versen 5 bis 8 damit weiter, dass diese Gefangenen jetzt Träume haben. Beide haben jeweils einen Traum in einer Nacht. Es passierte zeitgleich. Und wenn wir in der Geschichte Josefs an Träume denken, dann sind diese Träume nicht immer einfach zufällig da. Es ist nicht so, dass das Gehirn da irgendwie was verrückt spielt, so wie es bei uns manchmal der Fall ist, und wir etwas komplett Sinnloses, was nichts mit der Realität zu tun hat, träumen. Es sind auch nicht einfach irgendwelche Hoffnungen oder Befürchtungen und Ängste, die sie haben, sondern Träume in der Geschichte Josefs sind immer Vorhersagen und Prophezeiungen Gottes. Wir finden es, als die Träume über Josef kommen, dass er der verehrte König und Herrscher werden sollte, so wie Gott es geplant hat, und so trifft es auch ein. Wir finden hier die zwei Träume vom Bäcker und Mundschenk, und auch da müssen wir kein Geheimnis draus machen. Das Kapitel endet damit, dass alles exakt so eingetroffen ist, wie sie es geträumt haben. Der Pharao träumt von 7 fetten Ähren, 7 mageren Ähren, 7 fetten Kühen, 7 mageren Kühen. Und genauso wie er die Träume erhalten hat und sie von Josef gedeutet werden, treffen sie ein. Indem Gott in diesem Kapitel, in diesem Buch Träume schickt, in der Geschichte Josefs, schickt er Prophezeiungen und Vorhersagen, die aber gedeutet werden müssen, die erklärt werden müssen, die einfach nicht pauschal irgendwie irgendjemand versteht, sondern die erklärt werden müssen. Und es gibt einen, der das kann, nämlich Josef. Josef ist der auserwählte Knecht und Diener Gottes, der diese Träume erklären kann. Und wir finden in der Bibel nur 2 Menschen, die Träume erklären konnten, Josef und Daniel. Es gibt keine weitere Person, die in der Bibel so beschrieben wird, dass sie Träume von anderen Menschen mit göttlicher Wahrheit gefüllt haben, die so eingetroffen ist. Das finden wir nur bei Josef und bei Daniel. Und darin merken wir schon, was für eine besondere Stellung, was für einen besonderen Platz Josef in der Heilsgeschichte Gottes hatte. Propheten hatten Visionen, hatten Kundgebungen Gottes. Das ist aber nochmal in der Kategorie ein bisschen anders als diese Träume. Nur Josef und Daniel konnten sie deuten. Es waren göttliche Botschaften, die genauso eingetroffen sind. Auf jeden Fall hat dieser Traum, den der Bäcker und der Mundschenk selber nicht verstehen konnten, sie missmutig gemacht. Das hat sie bedrückt. Die Frage stand offen, was soll das sein? Warum haben wir diesen Traum? Und das finden wir in Vers 6, dass sie eben missmutig waren. Und Josef, der die Aufgabe hatte, sich um die Mitgefangenen zu kümmern, wird hier jetzt als jemand beschrieben, der nicht einfach nur irgendwie grimmig gerade so das gemacht hat, was er machen sollte, der sich irgendwie einfach Hauptsache um die körperlichen Belangen der Mitgefangenen gekümmert hat, sondern Josef wird als jemand beschrieben, der Mitgefühl hat und dem ist das Herz der Mitgefangenen nicht egal war. Josef sieht, wie es ihnen geht und er sagt, ja gut, toll, die sind heute nicht so gut drauf, jetzt muss ich noch diesen 2 Grießcremern das Essen und das Trinken bringen, das wird wieder ein toller Tag. Sondern Josef ignoriert es nicht, sondern er fragt in Vers 7 am Ende, warum sind eure Angesichter heute so trübe? Josef wird hier als jemand beschrieben, der ein Mitgefühl für seine Mitmenschen hat, der auf den Grund geht und sagt, warum bist du traurig? Warum geht es dir so? Und auch darin eine wunderbare Parallele zu dem, wie Gott sich in Christus vorstellt, als ein Gott, der mitseufzt, der tröstet, der Mitgefühl hat, dem es nicht egal ist, was wir Menschen erleben. Und darin eben hier auch Josef, der sie fragt, was heute oder was ihm ihr Problem ist, der sich um ihre Seelen interessiert. Und sie antworten ihm in Vers 8, sie sprachen zu ihm, wir haben einen Traum gehabt und da ist niemand, der ihn deutet. Und Josef sprach zu ihnen, sind die Deutungen nicht Gottes? Erzählt mir doch. Josef legt hier ein klares Bekenntnis ab. Das gleiche Bekenntnis, was wir auch bei Daniel in Kapitel 2 finden. Ich kann diesen Traum nicht erklären und deuten, weil ich irgendwie besonderer oder besser oder krasser wäre als andere Menschen, klüger, sondern weil Gott es mir zeigt, weil Gottes Geist in mir ist und es deutet und erklärt, weil ich ein berufener Prophet bin. Und Josef weist hier eben auch darauf hin und sagt, Gott muss so etwas erklären. Gott muss Träume, wenn sie eine göttliche Bedeutung haben, entschlüsseln und das Geheimnis offenbaren. Und das macht Gott wem? Amos 3, Vers 7 sagt, dass Gott das Geheimnis, sein Geheimnis, seinen Knechten, den Propheten offenbart hatte. Und Josef weiß diese Sache. Und auch wenn er hier bekennt und sagt, Gott muss es schenken, weiß er, dass Gott es ihm schenken wird. Denn er fährt damit fort, dass er sagt, erzählt es mir doch. In dem einen Atemzug sagt er, es muss von Gott kommen. Aber indem er das sagt, weiß er, Gott wird es ihm geben, weil Gott es ihm schon mal gegeben hat. Er sagt, erzählt sie mir doch, gebt sie an mich weiter, die Träume, die ihr hattet. Dann beginnt es damit oder fährt damit fort, dass in den Versen 9 bis 15 der Mundschenk seinen Traum an Josef weitergibt. Und es passt zu seinem Beruf, zu dem, was er hatte, dass er eben den Becher dem Pharao reichen musste, dass er als der Oberste der Mundschenken quasi verantwortlich war für alles, was der Pharao trinken sollte. Er musste das prüfen auf Qualität, auf Sicherheit, all diese Sachen, die dazugehören. Und er träumt von einem Weinstock, an dem drei Reben sind. Er presst diese drei Reben zu Saft und reicht sie dem Pharao in die Hand. Josef erklärt es und allein in der Erklärung merken wir, wer wäre darauf gekommen. Wer würde sagen, okay, drei Reben, ganz klar, drei Tage. Klar, drei Tage. Dass du den Becher wieder dem Pharao gibst, das bedeutet, du wirst begnadigt werden. Da wäre keiner drauf gekommen, keine Ahnung. Könnte ja auch irgendwas anderes heißen. Müsste auch nicht heißen, dass es damit so bleiben wird. Könnte ja auch sein, er muss es dem Pharao geben und danach wird er selber vergiftet oder so. Keine Ahnung. Josef kann es erklären und deuten und erklärt ihm und sagt in Vers 13, in noch drei Tagen wird der Pharao dein Haupt erheben und dich wieder in deine Stelle einsetzen. Und du wirst den Becher des Pharaos in seine Hand geben, nach der früheren Weise, als du sein Mundschenk warst. Josef prophezeit hier diesem Mundschenk Begnadigung und Freispruch. Diese Formulierung, der Pharao wird dein Haupt erheben, ist eine Formulierung für ein königliches Pardon, für einen königlichen Freispruch zu sagen, du kommst jetzt raus aus diesem Gefängnis und darfst mir wieder nahen, mir wieder zutreten und mir wieder dienen. Du hast nicht mehr Gefängnis und Strafe zu fürchten, sondern das alles ist vorbei. Dein Haupt wird von mir erhoben. Und es passiert nicht irgendwann, sondern drei Tage sind dafür entscheidend, dass dieser Mundschenk begnadigt wird. Josef glaubt es, er ist sich sicher, dass es eintreffen wird und deswegen äußert er eine Bitte an den Mundschenk. Er sagt, wenn das eintreffen wird, wenn es dazu kommen wird, bitte denke an mich und hole mich raus. Josef glaubt dieser Deutung Gottes, er weiß, dass es sicher ist, weil es von Gott gesandt wurde und er bittet ihn jetzt, den Mundschenk, um Hilfe, ihn aus dieser Situation zu befreien, weil er betont nach Vers 15, dass er gar nichts getan hat, dass sie mich in den Kerker gesetzt haben. Josef betont hier seinen Unterschied zum Bäcker und dem Mundschenk. Er sagt, ich habe nichts getan, warum ich in der Situation bin. Ihr habt gesündigt. Ihr hattet eine gerechte Konsequenz verdient und es ist Gnade, dass du hier wieder rauskommst. Ich habe es nicht verdient, hier zu sein. In Vers 16 geht es damit weiter und eigentlich in einer sehr traurigen Art und Weise. Der Bäcker hört, was der Mundschenk zu erwarten hat und er ist etwas hoffnungsvoll. Das ist richtig heartbreaking, würde ich jetzt sagen, würde ich meiner Tochter sagen. Das tut weh. Er denkt sich, oh, der Josef, der hat ja gar nicht so schlechte Dinge weiter zu sagen. Und dann frage ich auch mal, was mein Traum bedeutet. Und es ist eigentlich so traurig. Er schildert seine Begebenheit wieder mit der Zahl 3. Er hat drei Körbe auf seinem Kopf. Und auch diese Körbe waren für den Pharao. Aber es kommen Vögel, die eben dieses Backwerk auffressen. Und Josef erklärt es auch ihm. Er sagt ab Vers 18, dies ist seine Deutung, die drei Körbe sind drei Tage. In noch drei Tagen wird der Pharao dein Haupt erheben, und jetzt fügt Josef etwas dazu und erklärt etwas, und dich an ein Holz hängen, und die Vögel werden dein Fleisch von dir wegfressen. Auch dieser Gefangene, der zu Recht an diesem Ort war, kriegt von Josef den göttlichen Beschluss, wie sein Leben weitergehen soll. Er erfährt nichts Ungerechtes. Er erfährt etwas Schlimmes und etwas Schreckliches. Aber er erfährt die Konsequenz seiner Sünde. Seiner Sünde gegenüber dem Pharao. Und die wird hier damit beschrieben, dass er getötet wird an einem Holz und dass die Vögel sein Fleisch von ihm wegfressen werden. So wie Josef diese zwei Träume erklärte und deutete, endet unser Kapitel in Vers 20 damit, dass sie eintreffen. Es heißt, es geschah am dritten Tag, und es war nicht irgendein Tag, sondern dieser dritte Tag war ein besonderer Tag, nämlich es war der Geburtstag des Pharaos, und er hat dort nicht irgendetwas gemacht, sondern er hatte allen seinen Knechten ein Festmahl gemacht. Es gab etwas zum Feiern, und alle seine Knechte waren dazu eingeladen, an diesem Festmahl teilzunehmen. Er begnadigt den Mundschenk, der damit auch zu den Knechten gehört, die an diesem Festmahl teilnehmen dürfen. Aber in Vers 22 heißt es, dass er den Obersten der Bäcker hängen ließ, so wie Josef es gedeutet hatte. Der Bäcker war aufgrund seiner Sünde und seiner Konsequenz ausgeschlossen von dieser Gemeinschaft und dem Festmahl mit dem Pharao, das er für alle seine Knechte bereitet hatte. Als es dem Mundschenk wieder gut geht, macht er das, was viele Menschen tun, wenn es ihnen gut geht, obwohl sie vielleicht Versprechen hatten. Und was dir vielleicht schon passiert ist, dass wir einfach vergessen, was wir so versprochen haben. Dass wir einfach vergessen, worum andere Menschen uns gebeten haben. Und manchmal vergessen wir das, weil wir mit irgendetwas halt gerade so eine gute Zeit haben, während jemand anders auf unsere Hilfe wartet. Der Mundschenk erfüllt nicht diese Bitte Josefs. Josef ist der Vergessenheit überlassen und wird nicht durch diesen Menschen aus seiner Situation befreit und gehoben. Warum gibt es diese Geschichte in der Bibel? Warum dieses Kapitel innerhalb der Geschichte Josefs, wo Josef eigentlich inhaltlich einen ganz kleinen Teil bekommt? Er dient ihnen, er fragt nach, was los ist, er erklärt die Träume. Aber jetzt so vom Volumen geht es ja eigentlich um das, was der Mundschenk und der Bäcker gemacht haben, das, was sie geträumt haben und das, wie die Träume gedeutet werden sollten. Warum war es Gott wichtig, innerhalb dieser Geschichte einen weiteren Eigenschaft Josefs durch diese Begebenheit zu offenbaren und diese Grundthematiken von Sünde, von Schuld, von Freispruch und Gnade, von Tod als Konsequenz der Sünde, von schuldig Gefangenen und einem Ungerechten, warum war es Gott wichtig, das einzubauen? Aus zwei Gründen. Zum einen wird deutlich, welche Eigenschaft und Berufung Josef innerhalb der Geschichte Gottes hatte. Josef war nicht einfach nur selber geliebter und auserwählter Sohn, der gehasst wurde, obwohl er gerecht war und der zu Unrecht bestraft wurde, sondern Josef ist der Verkündiger von Gottes Wahrheit über Leben und Tod. Josef ist der Prophet, der den Menschen sagt, wie es weitergeht, wo Leben zu erwarten ist und wo Tod zu erwarten ist. Das ist die Berufung, die Josef von Gott bekommen hat. Und in dieser Berufung, die Josef hatte als ein Prophet Gottes, hat Gott dieses Amt, das er erfüllt, diese Wahrheit, die er weitergibt, nicht einfach nur in irgendeine Geschichte und irgendeine Begebenheit verflochten, sondern er hat sie in einen Zusammenhang verflochten, der, so wie ich es in der Einleitung versucht habe, deutlich zu machen, in Jesus Christus seine eigentliche Erfüllung findet. Der letzte oder der eigentliche Prophet ist der Sohn, in dem Gott geredet hat und dem Gott nicht irgendwas geredet hat, in dem Gott in vollkommener Weise offenbart hat, wo es Leben und wo es Tod zu finden gibt. in dem Gott in vollkommener Weise offenbart hat. Und wir finden uns hier in 1. Mose 40 in einer Vorschattung, in eine Vorschattung, eine Prophezeiung enthält nicht alle Details. Aber wir finden in Jesus Christus, dass er nicht einfach so als Gerechter in dem gleichen Gericht gefunden wurde, in dem auch die anderen zwei waren, sondern dass Jesus Christus es stellvertretend vollbracht hat. Josef erhält von Gott nicht einfach nur Träume über seine eigene Zukunft, sondern diese Träume, nicht nur Träume, die anhand von seiner eigenen Zukunft auch seine Familie betreffen, die ihn als König verehren sollen, sondern Gott macht durch die Träume, die er Josef schickt und die Josef deutet, diese Thematik von wer ist König und wo gibt es Leben und Tod immer größer. Wir finden in diesen Träumen, die Josef hier im Gefängnis dem Bäcker und dem Mund schenkt, deutet, dass sich dieser Kreis über Leben und Tod auf zwei Heiden ausweitet. Josef gibt nicht nur die Wahrheit, wo es für die Familie Gottes Leben und Tod zu finden ist, sondern auch für andere Menschen, die gar nicht zu der Familie Abrahams und Isaaks und Jakob gehörten. Und Gott macht es noch weiter größer, indem es in den Träumen des Pharaos nicht einfach nur um Leben und Tod für die Familie, für das Volk Gottes oder zwei Heiden geht, sondern es geht um Leben und Tod für die ganze Welt. Die Träume, die der Pharao bekommen hat, die wir uns in der nächsten Predigt anschauen werden, und deren Erfüllung schließt damit in Kapitel 41, in Vers 56, das dürft ihr gerne einmal umblättern, dort wird die Konsequenz und die Tragweite, dass Menschen Leben und Tod ausgesetzt sind, auf die ganze Welt ausgeweitet. Es heißt Vers 56, und die Hungersnot war auf der ganzen Erde. Und Josef öffnete alles, worin Getreide war, und verkaufte es den Ägyptern, und die Hungersnot war stark im Land Ägypten. Und alle Welt kam nach Ägypten zu Josef, um Getreide zu kaufen, denn die Hungersnot war stark auf der ganzen Erde. Josef prophezeit, wo es für alle Menschen Leben zu finden gibt und wo es Tod zu finden gibt. Nämlich, und es wird dann eben in Vers 41 damit gefüllt werden, dass Leben allein bei Josef zu finden ist und nicht woanders. Und jetzt eben aber in unserem Abschnitt, in unserem Kapitel, finden wir Josef in der Rolle, dass er es ankündigt und dass er es prophezeit. Zwei unterschiedlichen Seiten mit zwei unterschiedlichen Ausgängen. Nicht nur darin, dass Gott diese Prophezeiungen Josefs über Leben und Tod auf die ganze Welt ausweitet, macht Gott uns, und nicht nur durch die Tatsache, dass sich diese Geschichte inhaltlich in Jesus Christus in so vielen Parallelen erfüllt, macht Gott deutlich, dass er mehr im Blick hat als einfach nur das Schicksal von dem Bäcker und dem Mundschenk, sondern Gott macht es deutlich, indem er ganz entscheidende Begriffe innerhalb dieser Prophezeiung verwendet. Es fängt damit an, in Vers 1, wie wir es gesehen haben, dass es nicht einfach nur heißt, dass der Mundschenk und der Bäcker irgendetwas falsch gemacht haben, sondern die Bibel verwendet den Begriff von Sünde. Es heißt, sie versündigten sich gegen den Pharao. Es heißt auch nicht einfach nur, dass der Bäcker irgendwie hingerichtet wurde, sondern das Gericht des Bäckers fand an einem Holz statt, wie wir es in Vers 19 finden. Er wird an ein Holz gehängt werden. Es heißt auch nicht einfach nur, dass er dann irgendwie sterben und verwesen wird, sondern Josef gibt die Prophezeiung, dass die Vögel dein Fleisch von dir wegfressen werden. Das bedeutet, er wird nicht ein ganz normales Begräbnis in Ehre bekennen, sondern es ist eigentlich eine unehrenvolle Verrottung, ein sich total der Verdammnis überlassen. So wird sein Gericht aussehen. Genauso wird die Entscheidung über Leben und Tod und vor allem eben auch um die Begnadigung des Mundschenks nicht nach irgendeinem Zeitraum getroffen, sondern die Entscheidung darüber geschieht nach dem Ablauf von 3 Tagen. 3 Tage sind entscheidend dafür, was für den einen Leben und was für den anderen Tod bedeutet. Genauso ist nicht nur, verwendet die Bibel hier nicht nur die 3 Tage als Hinweis darauf, sondern der Pharao trifft die Entscheidung nicht an irgendeinem Tag, sondern an dem Tag des Pharaos, an dem Geburtstag des Pharaos, wo er in besonderer Weise im Mittelpunkt steht. Da wird die Entscheidung getroffen. Und genauso wird der Mundschenk nicht einfach nur irgendwie begnadigt und darf jetzt dem Pharao dienen, sondern der Mundschenk darf am Tisch des Pharaos sitzen. Der Mundschenk wird dazu eingeladen, Gemeinschaft mit dem Pharao zu haben, an einem Festmahl teilzunehmen und zu feiern, was der Pharao ihm geschenkt hat. Allein diese Begriffe machen deutlich, es steckt mehr dahinter als einfach nur dieses Szenario und diese Situation. Es sind nicht einfach nur der Mundschenk und der Bäcker, die miteinander als Sünder verbunden sind und die sich darin von Josef unterscheiden, weil er der Gerechte ist, sondern den Bäcker und den Mundschenk, die sind auch mit dir und mir verbunden. Du und ich, wir haben ein Gesetz übertreten, das Gesetz unseres Herrn. Du und ich, wir haben gegen Gott als unseren Schöpfer gesündigt und haben jetzt die Konsequenz unserer Schuld zu erwarten, nämlich den Tod. Und genauso wie der Bäcker und der Mundschenk von ihrem Herrn angeklagt und verurteilt wurden und sich in diesem Zustand befanden, erklärt und offenbart Gott, dass er der ultimative Richter und Ankläger der Menschen ist. In Prediger Kapitel 12, Vers 14 heißt es, denn Gott wird jedes Werk, es sei gut oder böse, in das Gericht über alles Verborgene bringen. Gott ist es, der uns Menschen in sein Gericht einladen wird. Gott ist es, der Menschen ihre Sünde vorzeigen wird, was sie Gutes und Böses getan haben und die Konsequenz verhängen wird. Gott ist es, der sich selber in Micha darin beschreibt, dass er sagt, hört ihr Völker alle, höre zu, du Erde und ihre Fülle, der Herr sei zum Zeugen gegen euch, der Herr aus seinem heiligen Palast. Du und ich, wir Menschen, werden von Gott als unserem Richter angeklagt, weil wir Sünder sind, weil wir sein Gesetz, ihn und den Nächsten zu lieben, im Kern, und das äußert sich in allen möglichen anderen Ebenen, weil wir es übertreten haben, haben wir nicht Leben zu erwarten, sondern Gericht. Wir sind Gefangene des Königs. Wir stehen unter Gottes Konsequenz. Und indem der Bäcker diese letztendliche Konsequenz seiner Sünde empfängt, indem er sterben muss für das, was er getan hat, nicht nur irgendwo, sondern an einem Holz, wird in ihm deutlich, wie Gott im Kern zusammenfasst, was es bedeutet, von Gott verflucht zu sein. Das heißt, von Gott unglaublich schweres, hartes Gericht zu empfangen. In 5. Mose, Kapitel 28, Vers 26, in diesem Abschnitt beschreibt Gott, als er dem Volk Fluch und Segen vorlegt, was es bedeutet, von Gott verflucht und gerichtet zu werden. Und dann sagt er, von mir verflucht zu werden, wird symbolisch und sichtbar deutlich an einer Sache, nämlich, verflucht ist jeder, der am Holz hängt. Wer am Holz hängt, ist ein Verfluchter. Darin ist zu sehen, dass er seinem Gericht ausgeliefert ist und dass es kein Entkommen gibt. Ich bin gesprungen. 5. Mose 21, Vers 23 beschreibt Gott sein Gericht mit dem Hängen am Holz. Dieses Hängen am Holz bedeutet nicht nur irgendein Tod, sondern in Apostelgeschichte 5, Vers 40 wird der Tod von unserem Herrn Jesus Christus mit diesen Worten zusammengefasst. In Apostelgeschichte 5, Vers 40 heißt es, Ich habe mir das falsche Kapitel aufgeschrieben. Das Kapitel ist richtig. Apostelgeschichte 5, Vers 30. Dort ist das Zeugnis, lautet das Zeugnis, der Gott unserer Väter hat Jesus auferweckt, den ihr ermordet habt, indem ihr ihn an ein Holz hängtet. Also diese Formulierung, an ein Holz gehängt zu werden, meint nicht einfach nur zum Beispiel einen Galgen, der aus Holz bestehen kann, sondern an ein Holz gehängt zu werden, beinhaltet, gekreuzigt zu werden. Das bedeutet es, verflucht zu sein. Und das ist es, was der Bäcker zu erwarten hatte. Er selbst wurde gekreuzigt. Er selbst galt als ein sichtbares Symbol, verflucht zu werden. Und Gott beschreibt diese Dramatik von seinem Gericht nicht nur in der Art und Weise, wie er sterben sollte, sondern genauso in der Formulierung, was seinen Leichnam betrifft. Das heißt nicht, dass er quasi an ein Holz gehängt wird, gekreuzigt wird und sobald er tot ist, wird er abgenommen, in Balsam gewickelt und in ein edles königliches Grab gelegt oder in die Erde eingegraben, sondern seine Verwesung, sein Tod beinhaltet, von Vögeln aufgefressen zu werden. Und das, dieses Bild finden wir eigentlich, oder dieses Szenario ist eigentlich die Gefallenen einer Schlacht, einer totalen Niederlage. Wann wird ein Leichnam von Vögeln gefressen, statt beerdigt zu werden? In einer Situation, in der es zum Beispiel so viele gibt, dass man nicht hinterherkommt? In einer Situation, in der man völlig verlassen ist, da sind keine Angehörige, die sich irgendwie um einen kümmern können oder um einen kümmern wollen? Dein Tod und dein Körper wird einfach den Wildtieren überlassen, die sich über deinen Leichnam hermachen. Eklig, dramatisch. Der Tod des Bäckers wird damit in Verknüpfung gebracht. Und auch dieses Bild und diese Situation verwendet Gott, um deutlich zu machen, was es bedeutet, von ihm verflucht und gerichtet zu werden. In 5. Mose, Kapitel 28, Vers 26, eben in diesem Abschnitt, wo Gott Fluch und Segen vorliegt, heißt es in Vers 25 und 26, wenn Gott seinen Fluch beschreibt, so, dass Gott sagt, der Herr wird dich geschlagen vor deinen Feinden hingeben. Auf einem Weg wirst du gegen sie ausziehen und auf sieben Wegen wirst du von ihnen fliehen. Und du wirst zum Entsetzen sein für alle Königreiche der Erde. Und dein Leichnam wird allen Vögeln des Himmels und den Tieren der Erde zum Fraß werden und niemand wird sie wegscheuchen. Das ist die Art und Weise, wie Gott sein Gericht beschreibt. Völlige Selbstüberlassung, völlige Überlassung der Verdammnis. Die Propheten greifen diese Formulierung auf und ich habe es in die Gemeindegruppe reingeschickt, zum Beispiel im Propheten Jeremia verkündigt Gott, wenn er sein Gericht beschreibt, an die Heiden und an das Volk Israel immer wieder diese Formulierung an. Euer Leichnam wird von Vögeln gefressen werden. Ihr werdet den wilden Tieren überliefert werden. Um deutlich zu machen, das ist nicht irgendein Gericht, sondern es ist das Gericht, das Gott jetzt weitergibt. Und wenn wir diese Linie durch die Bibel weiterverfolgen, finden wir, dass dieses Ereignis, das in dieser bildlichen Beschreibung aufgegriffen wird, sein letztendliches Ende finden wird, wenn Jesus wiederkommt. Nämlich in der Offenbarung Kapitel 19 befinden uns in diesem letzten großen Kampf, wo das Tier und sein Prophet in den Feuersee, in den Schwefelsee geworfen werden, weil Jesus Christus sie überwindet, weil Jesus Christus der Sieger auf dem Pferd ist. Und dann heißt es, dass nicht nur der Teufel und sein Prophet diese Konsequenz zu erwarten haben, sondern in Offenbarung 19, Vers 21 heißt es, dass auch all seine Anhänger, das wird dann später in Kapitel 20 vertieft, es zu erwarten haben, in den Feuer- und Schwefelsee geschmissen zu werden. Und auch dieses Gericht wird nicht nur mit Feuer, was in der Schrift ein Zeichen göttlichen Gerichtes ist, verknüpft, sondern auch mit dem, was wir in 5. Mose gelesen haben. Schaut in Vers 21. Und die übrigen wurden getötet mit dem Schwert dessen, der auf dem Pferd saß. Dem Schwert, das aus seinem Mund hervorging. Also es geht hier nicht um ein buchstäbliches Schwert, sondern das Schwert aus Gottes Mund ist sein Urteilsspruch. Sein Wort, mit dem er unterscheidet, was richtig und falsch ist und mit dem er anklagt und mit dem er verurteilt. Und es heißt, und alle Vögel werden von ihrem Fleisch gesättigt. Das ist die Konsequenz, die Anhänger des Satans, die Kinder des Teufels, zu erwarten haben. Wir finden hier die Deutung bei Josef die Deutung eines Traumes und hier eine Prophezeiung. Also wenn wir das buchstäblich umsetzen, dann müssen das Vögel sein, die bei Feuer und Schwefel nicht verbrennen. Es wird deutlich, es wurde hier schon häufig erklärt, es geht um ein sich selbst überlassen völliger Verdammnis. Ohne Ehre, ohne Interesse, ohne Hilfe, selbst im Tod. Und der Bäcker bekommt hier eben als, ich würde mal sagen, er ist auch wie ein Typus. wie ein Bild für alle Menschen, die von Gott nicht die Begnadigung in Christus empfangen. Er bekommt, was alle Menschen ohne Christus letztendlich als Verfluchte verdient haben. Und darin steht er für alle, die aufgrund ihrer Sünde gerichtet werden. Das Herrliche aber eben ist, und das finden wir auch, wenn wir dieses Bild von den Vögeln und wilden Tieren in der Bibel nachverfolgen, dass es einen ganz starken Kontrast dazu gibt, den Gott auch aufgreift, zum Beispiel im Prophet Hosea. Im Propheten Hosea greift Gott auch die Vögel und die wilden Tiere auf, aber in einer völlig anderen Art und Weise, nämlich in einer Art und Weise, dass Gott einen Bund schließt, in dem sein Volk nicht mehr ihr aufgefressen werden zu erwarten hat, sondern ein Bild des Friedens zu erwarten hat. Schaut mal in Hosea Kapitel 2, Vers 20 bis 22. Dort sagt Gott, in diesem Kapitel beschreibt er an mehreren Stellen, dass er zum Herzen seines Volkes reden wird, dass er den Namen von Götzen aus ihrem Mund entfernen wird, in Vers 19, dass sie allein den wahren Gott anbeten werden und ihm nachfolgen werden und dass sie Hoffnung zu erwarten haben statt Tod. Und er sagt in Vers 20, und ich werde an jenem Tag einen Bund für sie schließen, mit den Tieren des Feldes, mit den Vögeln des Himmels und mit den kriechenden Tieren der Erde. Und ich werde Bogen und Schwert und den Krieg aus dem Land zerbrechen und werde sie in Sicherheit wohnen lassen. Was meint Gott damit? Gott sagt damit nicht, ich brauche keine Angst haben, wenn ich in Afrika einem Löwen begegne, dass er mich nicht auffressen wird. Das sagt Gott nicht. Also geh nicht an einen Ort, wo du von einem Löwen nicht wegrennen kannst oder zumindest kein Gitter dahinter ist. Das ist nicht die Lektion. Indem Gott dieses Bild aufgreift, stellt er hier einen Kontrast und sagt, schaut mal, was die einen im Gericht zu erwarten haben und schau mal, was der Kontrast für die anderen ist. Sie haben Frieden und Sicherheit zu erwarten. Sie werden nicht der Verdammnis und ihrer Verwesung überlassen, auch nicht durch die Tiere, die Gott hier im Bild als Gericht beschreibt, sondern Schwert und Krieg ist zerbrochen und sie sind in Sicherheit. Und diesen Bund schließt Gott für uns, wie es in Vers 20 heißt. Vers 21 sagt, ich will dich mir verloben in Ewigkeit, ich will dich mir verloben in Gerechtigkeit und in Recht und in Güte und in Barmherzigkeit und ich will dich mir verloben in Treue und du wirst den Herrn erkennen. Darin beschreibt Gott, was wir in Christus finden, mit dem wir als eine Braut vermählt wurden, mit dem wir verbunden sind, indem er uns gerecht gesprochen hat, indem er uns gnädig und barmherzig ist, indem er uns treu ist und indem wir ihn kennenlernen durften, ihm begegnen durften. Das ist die Verheißung, die wir im Kontrast dazu zu erwarten haben. Und das ist im Ansatz das, was Josef jetzt im Kontrast dazu dem Mundschenk verheißt. Der Mundschenk hat nicht zu erwarten, was der Bäcker zu erwarten hat, sondern was hat der Mundschenk zu erwarten? Es sind wieder drei Tage entscheidend. Wieder entscheiden drei Tage darüber, ob der eine lebt und begnadigt wird oder ob der andere seiner Sünde übergeben wird. Genauso wie Jesus Christus in drei Tagen unser Erlösungswerk, als er auferstanden ist, vollendet hat, wo sich für die Glaubenden die Entscheidung getroffen ist, dass wir gerechtfertigt worden sind, wie es Römer sagt, wo wir durch Glauben Anteil haben an diesem Leben und dieser Begnadigung, wo sich aber genauso entscheidet, dass wer nicht mit seinem Mund ihn als Herrn bekennt und in seinem Herzen glaubt, dass er auferstanden ist nach drei Tagen, dass sie nicht gerettet werden und die Konsequenz ihrer Sünde zu erwarten haben. Deswegen bringt Gott hier diese drei Tage ins Spiel und es heißt, dass der Mundschenk vom Pharao, selbst dass er sein Haupt erhebt und sein Haupt erhob und dass er dadurch etwas Besonderes zu erwarten hat. Dieses Ereignis, an dem er jetzt teilhaben darf, nach 1. Mose Kapitel 40, Vers 20, ist nicht einfach nur, dass er halt jetzt wieder seine Arbeit als Knecht des Pharaos nachgehen darf, sondern diese Entscheidung, diese Begnadigung, das, was der Pharao dem Mundschenk schenkt, ist nicht nur, dass er ihm jetzt dienen darf, sondern dass er Gemeinschaft mit ihm haben darf. Es heißt, dass der Pharao nach Vers 20 allen seinen Knechten ein Festmahl machte. Der Pharao machte eine Feier, es ist sein Geburtstag, er steht im Mittelpunkt, aber wie feiert man seinen Geburtstag? Wir sagen nicht, hey, heute geht es um mich, deswegen sehe ich niemanden. Heute, ich meine, kann man auch machen, ich will es jetzt nicht verurteilen, so, heute ganz alleine, Wellness-Tag, Spa, danach, keine Ahnung, allein ins Kino, heute ist mein Tag. So. Wie feiern wir meistens Geburtstag? Kann auch vielleicht solche Anlässe geben, aber normalerweise ist Geburtstag so, hey, Leute, schaut mal, Gott hat mir einen weiteren Tag, ein weiteres Jahr geschenkt, an diesem Tag erinnere ich mich daran und ich will das teilen. Schaut mal, ich lade euch zu meinem Essen ein. Ja, es ist mein Tag. Du hast heute nicht Geburtstag, ich habe Geburtstag. Aber ich möchte mit dir feiern. Ich will mit dir Gemeinschaft haben. Ich will mich mit dir freuen, weil ich dich mag. Deswegen bist du bei mir. Und der Pharao macht auch ein Festmahl an seinem Geburtstag. Und er lädt alle seine Knechte zu sich ein, Gemeinschaft mit ihm zu haben, der ihnen diese Dinge, diesen Tisch aufträgt. Und indem alle seine Knechte Anteil daran haben dürfen, darf auch der Oberste der Bäcker unter seine Knechte zählen. Auch er wird jetzt nicht nur begnadigt und freigesprochen, sondern er darf an diesem Festmahl teilnehmen, das der Pharao bereitet hatte. Auch die Schrift, auch das Evangelium von Jesus Christus, wenn Jesus unsere Vereinigung mit ihm am Ende der Zeit beschreibt, dann sagt sie, Gott wird mit uns feiern, Gott wird mit uns essen. Sie verwendet in der Offenbarung Kapitel 19, dass diese Hochzeit, diese Vereinigung mit Jesus, mit dem Lamm, ein Hochzeitsmahl sein wird. Gott beschreibt das Reich der Himmel in den Evangelien darin, dass wir mit Abraham und den anderen zu Tisch liegen werden, um zu essen. In Offenbarung Kapitel 3 sagt Jesus, dass er, wenn er an die Tür klopft und eingeht, dass er mit ihm Abendbrot essen wird. Also Jesus, wir wissen, wir verstehen, es sind Bilder, aber es ist ganz entscheidend, ob wir Platz an dem Tisch von jemandem haben oder nicht. An einem Tisch von jemandem keinen Platz zu haben, bedeutet, ich bin davon ausgeschlossen. Mir gehört nicht, was hier gefeiert und bereitet wird. Jesus macht darin deutlich, wie wichtig ihm die Beziehung ist, wie er uns mit dieser Liebe beschenkt, ihm zu nahen und es zu genießen, was er vollbracht hat, während wir ihn anbeten, weil es eben sein Tag ist. Und genauso wie diese Begnadigung, dieses Urteil an dem Tag des Pharaos, an einem besonderen Tag gesprochen wurde, beschreibt die Bibel auch einen ganz entscheidenden Tag, den sie den Tag des Herrn, den Tag Christi nennt, den Tag des Gerichts oder den Tag der Erlösung. Auch in Jesus Christus oder eben vor allem in Jesus Christus wird es einen besonderen Tag geben, an dem die einen ewiges Gericht empfangen, so wie der Bäcker, oder an dem die anderen Erlösung bekommen, Freispruch und sich ihm nahen dürfen, eben durch Jesus Christus. Und das Herrliche ist, diesem großen Tag gehen wir nicht mit Angst entgegen. Wir haben, der Bäcker und der Mundschenk nicht einfach nur darüber überrascht wurden, was jetzt passiert, sondern sie haben es gehört, dass es passiert. Sie haben darauf gewartet, sie hatten das Wort Josefs, dass es eintreffen wird. Sie hatten das Wort des Propheten Gottes, was passieren wird. So haben genauso auch wir das Wort unseres Herrn Jesus Christus, dass jeder, der an ihn glaubt, nicht ins Gericht kommen wird. Und deswegen gehen wir nicht mit Angst diesem Tag entgegen, sondern Jesus selbst sagt, dass wir unsere Häupter emporheben sollen, wenn wir all die Zeichen der letzten Zeit sehen werden, weil unsere Erlösung naht. Wir brauchen keine Angst vor diesem irgendeinen Tag haben, sondern in Jesus haben wir die Zusage, dass wir darin Erlösung bekommen, weil es keine Verdammnis gibt für diejenigen, die in Jesus Christus sind, weil wir durch Jesus Christus von all unserer Schuld freigesprochen wurden, weil wir gerechtfertigt wurden. Und dieses Ereignis, das hier in diesem Kapitel in 1. Mose 40 so beschrieben wird und ich weiß nicht, ob man sagen soll, Fortsetzung oder seinen Höhepunkt am Kreuz findet, macht uns in der Situation, in dem Jesus als der eine Ungerechte mit zwei zu Recht Gefangenen am Kreuz hängt, deutlich, warum wir begnadigt werden. Und darin müssen wir vorsichtig sein und dürfen eben diese Vorschattung nicht überspitzen. In 1. Mose 40 finden wir keinen Grund, warum es dem Mundschenk und warum es dem Bäcker passiert. Da steht gar nichts dazu. Dem einen passiert das, dem anderen passiert das. Wenn es um das Gericht Gottes geht, dann ist es gerecht. Dann passiert es nicht willkürlich. Dann filtert Gott nicht einfach so, du bist da, du bist da. Sondern der Grund ist, dass wir in Liebe auserwählt sind, in Christus verbunden zu sein und dass wir an ihn geglaubt haben. Gott filtert nicht willkürlich, sondern warum wir wissen dürfen, dass wir erlöst werden, dass wir begnadigt sind und befreit werden und einen Platz am Tisch Gottes haben. Der Grund liegt darin, dass Jesus stellvertretend als der Gerechte für uns in das Gefängnis ging. Dass Jesus stellvertretend für uns sich in das gleiche Gericht begab, in das du und ich kommen sollten. Er selbst wurde an ein Holz gehängt. Er selbst wurde von Menschen vergessen, verlassen. Er selbst wurde von Gott diesem Gericht übergeben und hat deinen und meinen Fluch getragen, damit wir wissen dürfen, wir werden begnadigt, weil wir zu Jesus Christus gehören. Wer sich an Jesus wendet, und das wird eben klarer und deutlicher in dieser Szene am Kreuz, der Schächer oder dieser Verurteilte sagt, Herr, er bekennt und sagt zuerst zu dem anderen und sagt, du machst dich über ihn lustig, obwohl du in dem gleichen Gericht bist. Fürchtest du Gott nicht? Merkst du nicht, dass wir das bekommen, was wir verdient haben? Und dann legt er folgende Bekenntnisse über Jesus ab. Er sagt, dieser eine hat nichts Unrechtes getan. Also er bekennt Jesu Sündlosigkeit. Er hat es nicht verdient, dort zu sein. Dann sagt er, spricht er ihn allen als Herr, als seinen König und sagt, Herr, denke an mich, das ist eine demütige Bitte, wenn du in dein Reich kommst. Das heißt, er bekennt, dass es mit dem Sterben Jesu ein ewiges Leben gibt, das weitergibt und dass Jesus nicht an irgendeinen Ort kommt, sondern in sein Königreich. Und dass es ganz entscheidend ist, ob ich auch in dieses Königreich komme oder nicht. Und dass er alles aber, was er haben kann, nicht ist, ich mache alles wieder gut. Ich gebe mir jetzt Mühe, dass es mir nochmal passiert. Es ist wahr, er stirbt gleich. Alles, was er sagt und dass es eine Bitte des Glaubens ist, bitte denke an mich. Denke an mich, vergiss mich nicht. Und Jesus ist anders und besser als wir Menschen. Der Mundschenk vergaß Josef. Er wurde seinem Gericht überlassen. Jesus vergisst keinen, der ihn bittet, an ihn zu denken, wenn er in sein Reich kommt. Er gibt ihm diese Zusicherung der Begnadigung vom Freispruch und sagt, heute wirst du mit mir im Paradies sein. Weil Jesus Christus stellvertretend für ihn gestorben ist, kann er ihm das zusprechen, dass er nicht das Gericht Gottes zu erwarten hat, sondern ein Paradies. Und dieses Wort meint einen Ort völliger Freude, einen Ort des Genusses, ein Genuss, ein Ort wahren Lebens, das wir allein bei Jesus Christus finden. Und er sagt, mit mir an diesem Ort sein, mit mir im Paradies sein. Und ich bin eben der Überzeugung, dass dieses Kapitel, dieser Abschnitt aus dem Leben Josefs uns darauf hinweisen soll. Es geht um mehr als nur um Sünde, Gnade oder Hinrichtung von zwei Menschen, die gesündigt haben. Es geht um deine und meine Schuld. Und es geht darum, ob wir zu dem einen gekommen sind, der gerecht ist und der uns zusichern kann, dass wir freigesprochen werden. Und der uns nicht vergessen wird, sondern der an uns denkt, weil er das aus Liebe für uns getan hat. Und ich denke, darin finden wir diese herrliche, ermutigen Ausrichtung auf das Evangelium, hier auch in der Geschichte Josefs. Und ich danke Gott und euch für eure Aufmerksamkeit. Und ich möchte noch einmal selber beten. Dürft gerne aufstehen. Herr Jesus, ich danke dir, dass du für uns am Kreuz gestorben bist, Herr. Du hast es nicht verdient und hast es freiwillig gemacht. Du wusstest, dass Menschen dich verlassen werden, dass dein eigener Vater sich nur im Gericht dir zuwenden wird, aber du hast es trotzdem getan. Ich danke dir für dein Versprechen, dass wir begnadigt sind, dass wir mit unserem Sterben bei dir sein werden, dass wir dich, deine Gegenwart genießen, dich anbeten dürfen. Ich danke dir für dein Wort, in dem du in so kreativer Weise darauf hinweist. Danke, dass du die Geschichte und alles so gelenkt hast. Und ich bitte dich, Herr, dass wir vor allem jetzt auf dein Wort hören. Du bist der Sohn, der gekommen ist, der Gottes Worte an uns gerichtet hat. Und du lädst uns ein, in dir Leben zu finden, in dir Vergebung zu finden. Und ich danke dir so sehr dafür, Jesus Christus. Schreib es bitte auf die Herzen, zum Trost, zur Ermutigung und zu deiner Verherrlichung. Amen.